Wir haben von euch das Feedback bekommen, dass ihr diese fantastische Dreier im Podcast Spezialfolge so toll fandet. Und ich dachte mir, ich bereite doch einfach nochmal drei Fragen vor. Was hältst du denn davon, Marki?
Ich halte das für eine sehr, 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 sehr gute Idee. Und ich finde auch irgendwie, wir haben jetzt, guck mal, durch die gesamte Weihnachtszeit hat sich so viel aufgestaut, dass wir doch uns jetzt endlich mal wieder an die schönen Dinge widmen können. Ich bin ehrlich, ich konnte mich nie so richtig entscheiden. Deswegen habe ich hier insgesamt aktuell 5 Fragen. Wir gucken mal, je nachdem, wie unser Flow ist. Und wir wollen natürlich auch nicht zu deep talkig machen, denn wir wollen, dass ihr locker und flockig in diese schöne Zeit startet. Aber ja, was hast du denn auf dem Herzen?
Hör mal. Also ich würde mal mit der ersten Frage anfangen und mich würde es wahnsinnig interessieren, womit du so deine Zeit beim Scheißen eigentlich rumbringst. Also das klingt jetzt so, ich habe das netter formuliert, womit beschäftigst du dich im Badezimmer während deines Toilettengangs, um es mal ganz sachlich zu sagen. Also was machst du denn so, während du darauf wartest, dass die Wurst deinen Darm verlässt?
Also um natürlich, okay, sehr gut, sehr gute, also im wahrsten Sinne des Wortes eine sehr gute Frage, um reinzukommen. Lass es mich mal so formulieren. Ich gehe jetzt mal zurück an meine Kindheit zurück. Und zwar, mein Papa hat Folgendes gemacht. Es gab irgendwann diesen Moment, wo man wusste, oh okay, Vater hat sich eine Zeitung geschnappt und ist Richtung Toilette gesteuert. Das war der Moment, wo man wusste, oh, wenn du jetzt nochmal austreten musst, dann war erstmal eine halbe Stunde Ruhe. So. Das heißt, da wurde, ich glaube, gelesen, da wurde auch gerne noch gerocht, wie das halt alles so irgendwie damals in den Anfang der 90er,
60er.
Damals in den 60ern war. Genau, zwischenzeitlich wurde ich nochmal ein bisschen mit dem Rohrstock verprügelt. Also, es war wirklich eine schöne Kindheit. wenn du mich fragst, was ich mache, also ich konnte alle die Leute, die das so, ich wage es jetzt mal wirklich zu zelebrieren wissen, ich glaube, nie so richtig nachvollziehen. Ich glaube, das kommt durch diese ganze DJ-Geschichte, weil man ja dort relativ wenig Zeit hat, wenn dort auf einmal, ich sag mal, ein körperliches Gefühl überkommt. Also ich kann dir sagen, was ich beim Scheißen mache, ist, dass bei mir sich dieses Gefühl langsam aber sicher in der Darmflora ankündigt. Ich weiß, okay, jetzt habe ich noch ungefähr so 1,5 Stunden, ne? Dann muss es raus. Und dann ist es wirklich quasi wie eine Blombe, die einmal gelöst wird und einmal Richtung Kanal geschickt wird. Von dem Moment, wo ich die Badtür zumache, bis eben zum Moment, wo ich mir die Hände gewaschen habe und aus dieser Badtür wieder raus bin, vergehen bei mir im Schnitt ungefähr 1,5 Minuten. Also das heißt, in diesem Zeitfenster von 1,5 Minuten wirst du mich weder am Smartphone sehen, weil ich jetzt auf nichts warten muss, was sich da irgendwie langsam durch meinen Körper Richtung Anus schiebt, oder es ist auch nicht so, dass ich da jetzt anfange zu lesen oder irgendwas zu machen. Also jeder, der das so zelebriert und eine halbe Stunde dazu bringt, also vielleicht kannst du es mir erklären, was macht man da eigentlich eine halbe Stunde? Also ich wüsste gar nicht, was ich da eine halbe Stunde machen soll oder 20 Minuten.
Also es ist immer so ein bisschen abhängig davon, in welchem Umfeld ich mich jetzt gerade befinde. Wenn ich jetzt zum Stuhlen zu Hause bin,
ja,
und da wirklich, oh, ich lieb es wirklich, wie in dieser Podcast-Folge schon das Niveau ganz niedrig gehängt wird am Anfang. Also wenn ich jetzt zum Scheißen zu Hause bin, ist es häufig so, dass ich die Zeit nutze und Instagram-Reels angucke. Das heißt, ich swipe dann einfach durch, guck mir einfach an, was passiert gerade so Lustiges und schick dann auch gerne so an Freundeskreis so Reels, die ich mit denen verbinde. Also so das typische, keine Ahnung, hatte ich jetzt auch so ein, das habe ich auch beim Scheißen entdeckt, das hatte ich in meiner Story vor einigen Tagen, Wochen, die typische ABBA-Alte, die immer mit ihrem Smartphone, auf dem ABBA steht, immer schön vorm DJ rumhampelt. Sowas gucke ich mir dann gerne an, schick das dann auch an ein paar Kollegen, krieg dann auch Sachen von Kollegen zurück und an meine Freundin schicke ich auch ganz, ganz viele Reels, wo ich mir denke, ja, die sind lustig, die muss sie unbedingt sehen. Auch so typische Beziehungsreels. Halt so. Ich lasse mich einfach wirklich von diesem Social-Media-Content gut unterhalten, aber finde halt auch, wenn man dann so nach 10 Minuten keinen Bock mehr auf Scheißen hat und hat jetzt so ein YouTube-Video von Simplicissimus angefangen, was über 20 Minuten geht, dann sitzt man ja noch 10 Minuten und denkt sich, das muss ich jetzt auch zu Ende bringen. Deswegen bin ich da wirklich für Kurzinhalte eher empfänglich. Es gibt auch viele Handyspiele, die ich nur auf meinem Handy habe, um mir die Zeit beim Scheißen totzuschlagen. Also wirklich so, keine Ahnung, irgendwelche wo du dein eigenes Restaurant hast oder deinen eigenen Laden, wo du dann halt immer am Tag beim Scheißen reinguckst und dann einfach mal guckst, okay, das jetzt hier neue Bauaufträge für neue Möbel in meinem Sammelkartengeschäft. Oh Gott, wenn ich das jetzt so reflektiere, klingt das schon so, als hätte ich wirklich ein Problem.
Sprich weiter.
Sowas. Und wenn ich jetzt im Club auf Toilette bin, das heißt zum Beispiel bei der Kiss Kiss Bang Bang, da habe ich zwischendrin auch mal eine Stunde Zeit, da nehme ich mir dann auch im Club gern mal eine halbe Stunde Zeit und setze mich auf diese völlig laute Club-Toilette ganz in Ruhe und dann mache ich was anderes, dann gucke ich nämlich nach Social-Media-Content zur Party. Das heißt, ich gucke live im Club, nutze ich die Zeit beim Scheißen, um mal zu recherchieren, wie finden die Leute hier eigentlich die Party, wie ist der Vibe, was werden so für Stories gepostet, wo bin ich markiert. Sowas mache ich dann gerne beim Kacken. Und es gibt aber auch die Situation, und das passiert mir dann, wenn ich zum Beispiel bei Freunden bin und dort kacken gehe, und ich vergesse mein Smartphone, weil ich mir denke, ich will ja nicht so lange gehen. Und merke dann aber, es ist gerade doch ein bisschen gemütlicher als gedacht. Dann lese ich ganz, ganz gerne, und das können bestimmt viele Leute bestätigen, die Rückseite von Reinigungsmitteln. Also so dieses typische, was steht denn hier in meinem Radius, was ist denn eigentlich in diesem Badreiniger so drin? Ist dir das schon mal so passiert, dass du angefangen hast, dir so Badreinigerflaschen durchzulesen, einfach weil du nichts anderes griffbereit hattest?
Nee, aber weißt du was, insofern macht diese Frage im wahrsten Sinne des Wortes gerade so viel auf, das erinnert mich eigentlich eher daran, und zwar, wie das ist, wenn du das erste Mal zum Beispiel zu Hause bei deiner Freundin oder zum Beispiel im noch besseren Fall, man übernachtet, weil sie jetzt vielleicht noch zu Hause wohnt. Ich weiß gar nicht, warum ich dabei lachen muss. Also sag mal, es ist ja durchaus üblich.
Sie wohnt noch bei ihren Eltern.
Genau, sie wohnt noch bei ihren Eltern.
Weil sie zu jung ist, um auszuziehen.
Nee, aber zum Beispiel, also ich finde, das ist eigentlich, also die Frage ist, wie verhält sich es dort mit dem Stuhlgang? Und zwar, also folgende Situation. Freundin hat die obere Etage, wohnt mit ihren Eltern zusammen in einem Haus. Es ist nachts. Es ist nicht nur nachts, nein, du merkst auch einfach mal, okay, hier drückt auf jeden Fall was. Das ist alles relativ, sagen wir mal, schlafzimmernah. Und die Frage ist, wie gibt's denn Möglichkeiten für dich, wie machst du es, wenn du den Stuhlgang versuchst zu verheimlichen oder möglichst ruhig zu gestalten?
Ich bin mittlerweile in so einer guten Synchronisation, dass ich es schaffe, so zu husten, dass es genau mit diesem, was die Kackwurst macht, wenn die ins Klo plumpst, dass das so synchron ist. Also dieses kommt und in dem Moment mache ich so ein und dann denken sich vielleicht die Eltern im Untergeschoss oder auch die Freundin im Nebenzimmer, Mensch, der hustet aber viel beim Pullern. Aber ich finde das immer noch sympathischer. Es gibt natürlich auch so Häuser, die haben noch so eine etwas älteren Rohre und da hast du dann auch gerne mal, dass dann so dieses Eintreffen der Kackwurst auf die Wasseroberfläche dann doch ganz laut durchs Haus schallt. Mittlerweile bin ich da wirklich tiefenentspannt, weil ich auch einfach finde, es gehört halt auch irgendwie dazu. Ich hatte auch schon in der Vergangenheit Frauen in meinem Leben, die konnten bei mir partout nicht kacken. Also wenn die dann wirklich mal so 3 Tage am Stück bei mir waren, hast du wirklich gemerkt, dass das Gesicht sehr schmerzerfüllt auf Dauer wird, weil da halt auch wirklich schon mittlerweile sich so ein fötusgroßes Konstrukt gebildet hat.
Also ich mag, ganz ehrlich,
kann ich nie relaten, ich kann überall scheißen. Ich kann in der Zentrumgalerie genauso glücklich scheißen wie bei mir zu Hause. Das ist für mich gar kein Problem.
Also ich sehe das auch so. Das Einzige, was ich wirklich gemacht habe, und zwar, ich habe, also das heißt, wenn ich Besuch habe, ist immer der Vorteil, dass bei mir im Bad immer Musik läuft. Denn ich finde schon, dass das manch Sache ein bisschen angenehmer macht. Also ich weiß zum Beispiel gerade so in den asiatischen Raum, also sei es Thailand, sei es Japan, ja halt der asiatische Raum. So, da ist es zum Beispiel auch so, da ist es völlig üblich, dass es so eine sogenannte, was es bei uns auch mittlerweile gibt, Birdbox oder so, also das heißt so eine gewisse Soundkulisse, die du auf Toilette, auch gerade auf öffentlichen hast, weil dort finde ich es dann manchmal schon irgendwie, wenn du diese Totenstille hast und neben dir denkst du einfach, dass jemand gerade seinen kompletten Darm komplett mit rausscheißt. Siehe zum Beispiel, wenn du in der Altmarktgalerie gehst, also da gibt's schon eine Soundkulisse, die jetzt nicht immer nur von Vorteil ist. Und da finde ich, ist wirklich gefragt, dass man sich denkt, ja, nee, das kann man gerne so machen. Und insofern,
ich finde das in Restaurants, muss ich sagen, in Restaurants finde ich es richtig furchtbar. Wenn du in ein Restaurant
furchtbar
kommst, gerade, da sind ja meistens im Schnitt so 2 Männer gleichzeitig auf dem Klo. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf der Frauentoilette ist, weil ich bin selten in Drag in Restaurants, muss ich dazu sagen.
Ja.
Aber wenn ich auf der Männertoilette bin und ich weiß genau, ich komme dort rein und zeitgleich mit mir kommt noch ein Mann rein und wir gehen beide in die Kabinen. Das heißt, wir wollen beide kacken. Dann so weiß ich scheiße. Genau, das wird so eine ganz unangenehme Situation, in denen beide die ganze Zeit warten, dass der andere fertig ist und endlich geht, damit man dann richtig beherzt drauf losfurzen und drauf losplumsen lassen kann.
Ah, das stimmt.
Und es passiert einfach nicht. Und irgendwann ist dann das Eis gebrochen, einer macht den ersten Schritt, die erste Wurst plumpst und dann sind eigentlich die, sag ich jetzt mal, Tuba-Festspieler eröffnet.
Dann, genau, dann war's denn das Wort, dann sind alle Dämme gebrochen und man denkt sich, ach, jetzt ist auch egal.
Und dann ist man zwar fertig, aber wartet trotzdem noch so lange, bis der andere seine Hände gewaschen hat, weil man möchte sich danach auch nicht mehr in die Augen sehen.
Das Schlimme, also das Schlimme ist, ich glaube, also ich finde grundsätzlich das Thema auserzählt, wobei eigentlich nicht. Warum unterhält man sich?
Überhaupt nicht. Überhaupt ja, nicht. Da hätte man eine ganze Folge zu machen können.
Eine gesamte Folge zu machen. Aber wir wollen ja gucken, dass unsere Plays vielleicht jetzt schon komplett runtergehen. Das wäre wirklich mal interessant. Also warum ist man als Kerl da eigentlich so, ich würde nicht sagen so addicted, was Furzen angeht? Ist auch grundsätzlich immer lustig. Es ist immer lustig, wenn jemand einen fahren lässt.
Ja, muss ich sagen, finde ich auch grundsätzlich lustig. Mag mich auch selber dafür nie, dass ich in einer Beziehung dann immer relativ schnell die Hemmschwelle, was sowas angeht, verliere. Also ich habe wirklich schon in romantischen, wirklich romantischsten mit Augenkontakt und alles Mögliche, weißt du, das Ding ist jetzt zum Beispiel mit meiner aktuellen Freundin, ich fühle mich so wohl in ihrer Gegenwart, dass es für mich einfach keine Hemmschwelle mehr gibt. Das heißt, ich auch wirklich, oh, dieser Abend, der ist so wunderschön und man guckt sich bei Kerzenschein in die Augen und es wird gerade richtig, naja, es läuft gerade in Richtung, ne, du weißt schon, in Richtung GV, Richtung GV dieser GV. Abend.
Was
und dann,
für ein Ausdruck,
dann einfach
ey.
So ein gut platzierter Furz kann die Stimmung auch nochmal so richtig aufhellen. Da wird auch nochmal gelacht und wenn man lacht, führt eins zum anderen.
Das ist so. Ja, also
da, grundsätzlich waren es immer die Stofftiere. Also das ist auch, wir haben ja schon mal drüber geredet vor einigen Folgen.
Euer Parkett.
Genau,
es knarzt.
Das ist auch so ein typischer dummer, abgedroschener Spruch. Oh, irgendwas hat jetzt hier gerade geknarzt, oder? Man furzt lautstark, dreht sich dann so um und sagt so, was war denn das? Hast du das auch gehört? Und man weiß aber genau das Gegenüber, weiß, dass man es war.
Das ist so dämlich. Das ist.
Aber zwar jetzt nochmal eigentlich eine Extrafrage, aber wenn wir gerade dabei sind, muss ich dich das mal fragen.
Egal.
Was ist denn bei dir so in Bezug auf deine DJ-Gigs die unangenehmste Toilettengeschichte, die du hattest? Also ich habe es ja vor einiger Zeit schon mal erzählt, ich würde es kurz machen. Ich habe ja mal in der Gisela am DJ-Pult in eine Flasche pissen müssen, weil ich einfach nie weg vom DJ-Pult kam, weil der Flur so gerammelt voll war. Da wäre einfach kein Durchkommen gewesen. Selbst nie innerhalb von 5 Minuten hätte ich einen längeren Song gehabt. Also da habe ich dann einfach mich mal kurz um die Ecke gestellt, dort wo die CD-Player und Schallplattenspieler aufbewahrt werden und einfach mal ein leeres Trinkgefäß gefüllt mit meinem Urin.
Also,
hattest du schon mal sowas Unangenehmes?
Also bei mir geht es komischerweise wirklich ganz gut, dass es bei mir ist. Also es ist so, ich habe jetzt in dem Sinne kein Ritual oder so, aber es ist wirklich so, dass wichtig, 10 Minuten bevor die Veranstaltung losgeht oder ich ans DJ-Pult gehe, ich wirklich so wie als, ich möchte schon fast sagen, so als Tradition gerne mal auf Toilette gehe und dann weiß ich wirklich, halte ich wirklich ungefähr 8 Stunden durch, ohne ein einziges Mal auf Toilette zu müssen. Also das klappt bei mir sehr gut, aber ich kann dir in dem Bezug eine andere Geschichte erzählen. Also ich weiß so, in der Anfangs 2000er Zeit, als ich so ein bisschen auch immer viel an den DJ-Pulten rumgestanden habe, dachte ich mir immer, warum trinken die denn hier immer alle Punika? So, Punika, für alle zu Erinnerung, das gab es in den 90er und 2000er, die hatten eine Glasflasche mit einer, ich glaube, das Werbeversprechen war auch der große Schluck. Also das heißt, die hatten eine sehr große Öffnung. Und da war es wohl so, dass als Diskotheken noch restlos überfüllt waren und es keine Idee gab, dass man dort einfach mal schnell auf Toilette gegangen, hing auch damit zusammen, dass man halt wirklich auch 3 Minuten für einen Übergang brauchte, um halt die Vinyl anzupassen, dass dort, weiß ich, viel in Punika-Flaschen gepisst wurde. Und ich kann dir sagen, veranstaltungstechnisch gesehen, habe ich da bis jetzt echt noch nie irgendwie was machen müssen, wo ich mir dachte, geht nicht mehr. Also was mal passiert.
Also ich habe letztens, liebe Grüße an den Podcast An den Decks, da habe ich letztens eine Folge gehört, wo ein DJ-Kollege von sich erzählt hat, dass er auf dem DJ-Pult, weil er es einfach nicht mehr aushalten konnte, einfach hat sich quasi weggedreht vom Publikum und laufen lassen. Und das Problem an der ganzen Geschichte war, dass genau dort natürlich die ganze Elektronik verbaut war und der quasi für einen kompletten Stromausfall im Club gesorgt hat, indem er einfach in die Verteilerleiste gesehen hat. Das hätte auch anders ausgehen können, weil die Stromspannung hätte auch in seinem Glied
enden können.
Landen können. Ich weiß aber gerade nicht, wie der liebe Kollege heißt. Also ihr müsst jetzt alle Folgen von An den Decks auch nochmal durchhören, um das auch zu finden, wenn ihr die Story spannend findet. Da gab es noch ein paar Details dazu. Ja, pullern gehen und auflegen ist auch eine ganz spannende Geschichte. Und ich werde auch öfter mal von Kollegen gefragt, wie ich das denn schaffe, abendfüllend zu spielen, weil nach einer Stunde muss man ja aufs Klo. Ich finde, man hat sich ganz gut damit arrangiert. Ich kann das auch nicht mehr, wie als ich noch so jung war wie du, also als ich noch 20 war, da konnte ich auch die ganze Nacht, ohne einmal pullern zu gehen, wirklich durchziehen. Das kann ich nicht mehr. Also einmal muss ich auf jeden Fall zwischendrin pullern gehen. Das geht nicht anders.
Also das Wichtigste, ich glaube, ist hier einfach immer wirklich die Getränkewahl. Also wenn ich auf die Idee komme, vorher mir...
Wenn man nichts trinkt, muss man nicht aufs Klo. Das ist richtig.
Naja, nee. Also es hängt ja wirklich auch damit zusammen. Also ich finde, wenn ich mir jetzt so vorher 4 Bier reinknalle, also das ist wirklich, da gebe ich dir recht, das ist ein bisschen die Herausforderung, gerade wenn du so die ganzen Oktoberfeste oder so bespielst, wo es ja dann immer heißt und hoch die Gläser. Also ich finde, das macht schon nochmal was anderes, als wenn du jetzt zum Beispiel einen kubanischen Landwein oder wenn du da irgendwie einen Wodka Energy trinkst. Also das ist so zumindest die Geschichte, die mir so die Erfahrung näher gebracht hat. Weil ansonsten gehe ich davon aus, ich habe eigentlich keine Zeit, auf Toilette zu gehen.
Na gut, dann haben wir jetzt schon mal fast 20 Minuten über Pissen und Kacken geredet.
Okay.
Was ist denn deine erste Frage im Dreier im Podcast?
Naja, pass auf, eigentlich hätte die Überleitung so fantastisch gepasst, als du gesagt hast von den Kollegen. Apropos Kollegen. Also das kannst du jetzt auf Künstler oder auch gerne auf DJ-Kollegen, die du vielleicht mal irgendwie bewundert hast, beziehen. Und zwar gibt es so Dinge, wo du merkst, dass irgendein DJ-Kollege, irgendein Artist in deinem Ranking oder in deinem Ansehen quasi an Zuspruch verloren hat. Einfach, weil man sich denkt, Kollege Y, kannst du nie das machen, was du kannst, nämlich im besten Fall Musik und dich jetzt nicht noch zur großen weltpolitischen Lage oder auch was für Dinge irgendwie äußern. Gibt's sowas bei dir?
Also ich glaube, viele Leute denken das über mich. Und denken sich, ich sollte einfach mal in meinen Instagram-Stories es beim Auflegen belassen und nicht immer meine Meinung zu sämtlichen weltpolitischen Themen äußern.
Aber bei dir,
tatsächlich gibt es einen DJ-Kollegen, ganz liebe Grüße, den möchte ich auch nie piepsen, weil der hat es auch verdient, da nochmal erwähnt zu werden, der liebe Oscar Haus aus Zwickau, war ein DJ-Kollege, vor dem ich richtig Hochachtung hatte, weil er bei Lost Frequencies auf dem Label released hat und auch wirklich coole Mucke macht. Also seine Musik finde ich richtig cool, die er so selber veröffentlicht.
Ja.
Und vielleicht sogar selber irgendwie was beiträgt dazu. Und diesen besagten DJ hatte ich auch vor Ewigkeiten mal selber gebucht für den Luden XXL damals. Und dieser besagte DJ postet mittlerweile wirklich gefühlt nur noch Content, der wirklich am Rande zwischen NPD und AfD rumdümpelt, wenn es mal nicht ums Auflegen geht. Und den habe ich jetzt auch rigoros auf allen Plattformen geblockt, weil es mir auch einfach irgendwann zu viel geworden ist. Irgendwann konnte ich einfach nicht mehr, wie sagt man immer so schön, Künstler und Werk trennen. Das funktioniert mal eine Weile ganz gut. Also ich denke mir mittlerweile auch bei Nena, gut, die hatte eine Weile, da ist ihr der Kragen geplatzt, weil sie halt diese Corona-Veranstaltungen scheiße fand, genauso wie Helge Schneider. Hat sich aber seitdem jetzt nie, finde ich, noch tiefer reingeritten in diese ganze Sache. Und da kann ich dann auch mal wieder, wenn es denn mal passt, N99 Luftballons laufen lassen. Aber es gibt halt so Leute, da ist dann irgendwann, du kannst es einfach nicht mehr trennen. Also ich kann, weiß ich nicht, ich glaube auch ein Xavier Naidoo wird jetzt nie wieder an den Punkt zurückfinden, wo ich sage, jetzt kann ich wieder guten Gewissens dieser Weg spielen im Club.
Und wenn, dann wird er keine einfache sein. Na, ich finde, pass auf, ich würde das schon noch ein bisschen differenzieren, weil bei dir hat das ja von Anfang an eigentlich immer ein bisschen mitgeschwebt. Also ich finde schon, du hast dich ja, wenn ich überlege, selbst in deiner Anfangszeit schon immer irgendwie auch klar positioniert, sei es in alle Richtungen, was sozusagen das rein, was ist politisch, was deine Meinung so zum Gesellschaftsgeschehen ist. Also ich finde das...
Das habe ich sogar gemacht, bevor ich angefangen habe mit Auflegen. Also das Erste, was Lara Likör gemacht hat, war, sich zu irgendwelchen weltpolitischen Themen zu äußern.
Ja.
Eigentlich gibt es bestimmt auch Leute, die sich denken, wann hört die mal mit dem Auflegen auf? Das interessiert euch ja keinen. Wir wollen ihre Meinung wissen.
Ja, nee, aber das finde ich das insofern völlig okay, wenn du das von Anfang an irgendwie mit einflechtest. Deswegen kann man das eigentlich nie so vergleichen. Auch bei dir, man weiß halt, woran man ist und das ist schick. Du hast es eigentlich genau richtig aufgefasst, so was du jetzt gerade zum lieben Kollegen Oscar Haus gesagt hast. Also so gehen wir jetzt so zum Beispiel bei einem Kollegen, um jetzt mal wieder regional zu bleiben, der liebe Ray Davids. Ray Davids fand ich...
Ist Zwickau hier nicht regional genug?
Nee. Und zwar, ich weiß gerade so, in meiner ganzen Anfangszeit in den 2000er gab es so eine Ikone, die hat hier in Dresden auf der Straße aufgelegt und da. Und das war Ray Davids. Den fand ich immer eigentlich total super. Und den siehst du jetzt natürlich auch immer, also mit seiner kompletten Meinung zu Themen, zu denen er aber grundsätzlich auch nie gefragt wurde. Also das heißt natürlich irgendwie, das fängt an über, wie scheiße denn auf einmal die Juden, wollte ich schon sagen, wie scheiße denn die Jugend geworden ist. Also das heißt nur noch TikTok, nur noch dies. Dann hier natürlich, Mensch, wir leben in einem Verarscherstaat, wo jetzt hier XXL, wir müssen dafür Steuern zahlen und so. Und da denke ich mir immer so, also Leute, warum macht ihr das? Und die Frage ist, denken die Leute dann wirklich, dass das irgendeinen Schwanz interessiert? Also ich finde es ja noch einen Unterschied, ob du jetzt zu irgendeiner Thematik befragt wirst und dann dein Statement dazu abgibst oder ob du halt, wie zum Beispiel auch du, wenn du auf einem Podium oder irgendwo eingeladen bist, aber also das random rauszuhauen und ich finde, oh, das gibt wirklich immer so ein komisches Geschmäckle, wenn sich da Kollegen irgendwie so gefühlt in eine komische Richtung entwickeln und das ist so ein Faktor und deswegen, du hast die offizielle Erlaubnis, wenn du das bei mir irgendwann feststellst, bitte sag das, denn ich finde, dass da hängt auch irgendwie eins zu eins mit dem Thema Alter zusammen. Ich habe das Gefühl, dass ab einem gewissen Alter jeder sich dann auf einmal nochmal...
Didi Hallervorden, da werden dann alle zu Didi Hallervorden und meinen hier, ja, ja, oder so Altkanzler-Vibes. Wenn du dann, du denkst dir, dass du...
Wenn du denkst nur du denkst dein Mädchen gar nicht. Wenn du denkst nicht mehr,
kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Yeah. Nee, was ich sagen wollte ist, du denkst halt dann irgendwann, du bist so lange drin, auch puncto DJ-Business. Das ist ja genau dieselbe, wenn so Leute denken hier, nur mit Vinyl sind echte DJs. Da gibt's ja auch immer noch diese alten Kollegen, die wirklich, wo du dir denkst, ja, aber die hat einfach nur seit 10 Jahren keiner gesagt, dass du schon längst verstorben bist. Also du hast eigentlich hier gar wirklich, es interessiert keine Sau. Ich denke mir, wir haben ja vor einigen Folgen mal das Thema besprochen, dass es nicht so legal ist, mit Streamingdiensten aufzulegen, aber ich denke mir, wenn jetzt irgendein DJ kommt und legt mit Spotify auf und liefert trotzdem so ab, dass die Tanzfläche permanent geil gefüllt ist, dann ist, werde ich wahrscheinlich auch denken, das ist für mich kein richtiger DJ, aus meiner Sicht, aber auf der anderen Seite ist es doch dem Endverbraucher scheißegal.
Das ist, ja, naja. Nee, das ist wirklich so und deswegen, das denke ich mir eben auch so, okay, nichts dagegen. Und ich glaube, es ist dann halt einfach vielleicht auch so ein gewisser Größenwahn, der dann ab einem gewissen Alter oder ab einer gewissen Erfahrung eintritt. Also ich hasse das ja auch immer wirklich, wenn, wie du schon sagst, auch Leute, die jetzt länger am Start sind, dann irgendwann das verwechseln damit, ja, du bist halt im Endeffekt immer noch DJ, aber du bist ja jetzt kein Lehrer, der jetzt hier groß die Welt missioniert. Also ich hasse auch immer so manchmal so ein bisschen diese Bridge, da ist auch so eine Sache, die ich zum Beispiel, also ich freue mich, wenn natürlich irgendwie Kollegen, die jetzt erst relativ frisch an Start sind, irgendwie fragen, ob man denen Tipps geben kann oder wie man das selber machen würde. Aber wenn du das dann halt manchmal so in so einem lehrerhaften Duktus irgendwie aufgestülpt bekommst, oh, da könnte ich auch echt immer kotzen. Und muss auch sagen, dass das die Sache halt sehr, sehr schwierig macht, manchmal finde ich mit etwas erfahreneren DJ-Kollegen, weil ich mir denke, ja, okay, cool, danke dafür.
Ja, du hattest, also ich hatte in der Vergangenheit schon öfter mal den Fall, dass ich in so Clubs gekommen bin, wo es dann halt so einen Resident gab, der halt eher so einen Status eines Hausmeisters hatte.
Oh, sehr gut.
Und da hat man sich dann wirklich, also da gibt's auch in Dresden einen Club, der relativ bekannt ist, auch in der Dresdner Neustadt Richtung Katharinenstraße, mehr möchte ich gar nicht sagen. Da gibt's auch so einen Resident, da hat man auch immer das Gefühl, man ist der absolute Schmutz, wenn man dorthin kommt und es ist eine Gnade von ihm, dass man überhaupt auflegen darf und überhaupt hier irgendwas benutzen darf, was hier in diesem Club steht. Ja, da gibt's halt so ein paar Spezialisten, aber so, grundsätzlich so Künstler, die ich mal richtig cool fand und vor denen ich dann die Achtung verloren habe, das gibt es tatsächlich Gott sei Dank sehr, sehr wenige. Ich muss auch sagen, das habe ich glaube ich auch schon mal vor einer ganzen Weile gesagt, ich habe immer noch den Horror davon, was mal mit Lady Gaga passiert, wenn die alt wird und vielleicht mal dann doch irgendwie ein bisschen an Relevanz verliert, weil die ist ja nur auch eine, die gerne viel spricht und da habe ich auch Angst, dass da, na, die ist ja trotz allem eine amerikanische Katholikin, also... Da ist viel Potenzial, was schiefgehen könnte.
Dass Frau Germanotta doch nochmal so ein bisschen guckt, was da ist. Ja, also das sei dann vielleicht an der Stelle dann irgendwie dem einen oder anderen auch noch verziehen. Aber wie du sagst, das juckt mir dann immer so ein Knirschen ab. Ich würde halt zum Beispiel für mich, weil das ist halt so, was jetzt irgendwie in den letzten Wochen oder auch Monaten bei mir manchmal eingefordert wurde, dass ich mich doch mal positionieren sollte. Und da denke ich nochmal ganz kurz, wenn ihr fleißig unseren Podcast hört, ich glaube, kann man so grundsätzlich so ein paar Sachen raushören, wie da mein Gedankengang zu bestimmten Themen ist. Aber ich finde auch wirklich zum Beispiel in dieser großen Zeit, als es hieß, dass ich doch bitte Helene Fischer jetzt mal positionieren soll zu irgendwie diesen Weltgeschehnissen, dann denke ich mir so, nee, also Helene Fischer in dem Sinne ist eine Sängerin. die ist da, um zu unterhalten. Und ich finde ja gerade irgendwie, wir haben es ja auch schon mal besprochen, dass in den letzten Wochen und Monaten eigentlich die Partys, die man hatte und die gut besucht waren, auch immer geil waren. Weil ich glaube schon, dass die Leute auch grundsätzlich ein Interesse haben in einer Zeit, wo gefühlt es aus allen Ecken, hier ist Krieg, da ist da, hier ist das, eigentlich auch wirklich Bock haben, eben mal den kompletten Abend einfach mal entertained zu werden. So, und ich finde schon, dass ich jetzt hier nicht noch mit irgendwelchen großen Reden oder mit irgendwelchen Sachen dazwischen sneaken würde. Wie gesagt, der Unterschied zu dir ist halt, dass das bei dir von Anfang an ja auch ein Bestandteil irgendwie von deiner ganzen Performance und auch von deinem ganzen Auftritt, sei es auf Social Media, aber sei es auch irgendwie medial ist. Also deswegen kann man das so nicht vergleichen. Aber also von mir jetzt hier mal einzufordern, dass ich doch mal bitte in irgendeine Richtung hier und da was sagen soll, denke ich mir überhaupt nicht. Weil wie gesagt, wenn, dann würde ich ja in die Politik gehen oder irgendwie andere Gebiete für mich sozusagen aufschließen. Aber also ich finde schon grundsätzlich, Künstler müssen und sollten sich nicht positionieren in irgendeine Richtung. Wenn, machen sie es.
Ich sag mal so, sie können es machen, können,
ja.
Dann sollten sie es aber auch so machen, dass sie sich wirklich mit den Themen auseinandergesetzt haben. Also, gutes Beispiel, hier gab es ja in der Vergangenheit auch schon mal so Themenvorschläge aus der Community für den Podcast, zum Beispiel, es passiert gerade so viel im Gazastreifen, redet doch mal drüber. Es passiert so viel in der Ukraine, redet doch mal drüber. Wir haben Probleme mit K.O.-Tropfen in den Clubs, redet doch mal drüber. Und das sind dann so Thematiken, wo ich mir denke, wir haben einfach gar nicht die Möglichkeit, uns damit beide so ausgiebig, wir müssten ja vorher schon so ein 3-stündiges Vorgespräch führen, dass wir auch wirklich auf dem letzten, neuesten Stand sind, und dann altert sowas auch immer ganz, ganz schlecht. Da denke ich mir so, solche Themen haben eigentlich in diesem Podcast, wo es eigentlich nur um stupide Unterhaltungskunst geht, wirklich nicht so viel zu suchen. Und wenn man dann mal am Rande hier irgendwas erwähnt, dann finde ich das auch okay. Aber jetzt zu sagen, wir machen jetzt hier den großen Themenblock Ukraine-Krieg, finde ich einfach vermessen, passt nie so wirklich zu uns.
Also wenn ihr das wirklich mal sehen wollt, wie man dort wirklich richtig ablust, dann guckt euch gerne mal noch irgendwie im Öffentlich-Rechtlichen irgendeine Talkshow an, wenn zum Beispiel ein Schauspieler oder ein Sänger eingeladen ist und sich dann zu irgendwelchen wirklich echt sehr komplexen Themen äußern soll. Und dann merkst du einfach leider auch wirklich, wie dumm meistens dann entsprechend, weil logischerweise, es sind halt Sänger oder Schauspieler, die halt in, wie du es schon meinst.
Ich bin sehr froh, dass Til Schweiger jetzt eine Therapie macht.
Ja, ja, genau. Wenn Til Schweiger dann zum großen weltpolitischen Geschehen irgendwo befragt wird und du merkst halt einfach.
Nach der 8. Flasche Rotwein.
Genau, und du merkst einfach, wie der dann irgendwie von einem Experten oder einer Expertin innerhalb von 2 Sätzen restlos zerlegt wird, weil es eigentlich am Ende trotzdem nur so Palaver ist, denke ich mir so, ach ja, sorry, also die Leute haben da halt echt einfach nichts drin irgendwie zu suchen, und dabei würde ich es auch in Zukunft belassen. Also von daher, ihr seid wirklich alle herzlich willkommen, und die, die nicht willkommen sind, das wisst ihr, wer gemeint ist.
Aber apropos Sachen, die im Alter anders werden, ja. Also hat man ja gerade so ein bisschen das Thema, wofür kannst du dich denn heute begeistern? Das ist nämlich meine nächste Frage, wozu du früher gar keinen Bezug hattest. Also was sind so Dinge, wo du dir früher dachtest, boah, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, und heute denkst du dir, das ist mega cool. Ich würde mal anfangen, um das mal so ein bisschen einzuordnen.
Okay, danke.
Bei mir sind es Zimmerpflanzen, weil ich dachte immer so bei Zimmerpflanzen, boah, habe ich gar keinen Bock, mich jetzt hier um irgendwas zu kümmern. So ein Scheiß, wofür braucht man das überhaupt? Und jetzt bin ich jetzt nur hier in diese Wohnung gezogen und habe innerhalb von 2 Monaten über 30 Zimmerpflanzen mir angeschafft und konnte das früher überhaupt nicht nachvollziehen. Und jetzt bin ich wirklich so, oh, hier muss was umgetopft werden. Ja, ich freue mich. Jetzt stelle ich mich in die Küche 1,5 Stunden und topfe diese scheiß Pflanze um. Muss danach diesen ganzen Dreck wegmachen, weil wir keinen Balkon haben. Und lieb das einfach total, irgendwie mich um diese Zimmerpflanzen zu kümmern. Und da hätte ich noch vor 3 Jahren gesagt, was ist denn das für ein Idiot, der sich hier Haufen Zimmerpflanzen hinstellt? So ein Scheiß, braucht kein Mensch.
Also ich kann dir sagen, da kann ich komplett relaten. Ich habe mir sogar so eine entsprechende App dazu gekauft, wo ich sozusagen einmal in der Woche meine ganzen Blätter abfotografiere, wo steht, okay, deine Pflanze braucht etwas Kaffeesatz. Dann denke ich mir, scheiße, ich trinke gar keinen Kaffee, aber ist egal, es wird hier Kaffee geholt und in diese Pflanze reingeschüttet, damit die sozusagen wieder ein bisschen, keine Ahnung, basischere Grundwerte bekommt und so. Und also bei dem Zimmerpflanzenthema gebe ich dir komplett recht, wobei das bei mir so ist, dass ich Pflanzen schon immer sehr mochte. Und leider mittlerweile.
Nur halt keine Menschen,
genau. Das ist halt so geblieben. Ich hab wirklich überlegt und überlege gerade die ganze Zeit, ob es da irgendwas gibt, was sich da eklatant geändert hat. Das ist bei mir eigentlich nicht so. Also, ich kann dir sagen, wofür ich mich weniger begeistern kann, von Mal zu Mal, ist für Kochen. Also, ich würde behaupten, ich habe so in meinen 20ern, natürlich vielleicht auch aus so einem gewissen Zwang heraus habe ich wirklich sehr, sehr gerne gekocht. Ich würde auch sagen nach wie vor, dass ich jetzt nicht der schlechteste Koch bin, aber ich merke, dass ich das mit steigendem Alter immer weniger gern mache. Also das ist so eine Sache, wo ich mir denke, boah, I don't know, ey. Kochen, also vielleicht liegt es einfach dazu, dass man irgendwie mittlerweile da doch irgendwie einen relativ vollen Plan hat, wo ich mir immer denke, boah, was ich in diesen anderthalb Stunden machen könnte, masturbieren, Netflix gucken und da ist dann halt doch irgendwie Lieferando die schnellere Sache, deswegen
Pflanzen gießen.
Nee, aber das freue ich mich, dass du den grünen Daumen, der grüne Daumen der Lara Likör, dass der sozusagen um die Ecke gekommen ist.
Was mir auch ein bisschen Angst macht, ist, dass ich tatsächlich mittlerweile Spaß an meiner Buchhaltung habe. Also das fand ich früher, wie du mich gleich anguckst, als wäre ich da Antichrist. Ich habe wirklich,
war das so,
also
offensichtlich?
Mittlerweile ist das so, ich freue mich schon, wenn ich wieder neue Belege in meinem Belegfach liegen habe, die ich eingeben und dann abheften kann, weil ich, das macht mir einfach voll Freude, irgendwie dann auch zu sehen. Das Ding ist ja, wenn du selbstständig bist, ich habe das quasi so ein Programm mir geschrieben und da sehe ich halt immer, wie viel Steuern ich vermutlich voraussichtlich am Ende des Jahres zahlen muss. Und immer, wenn ich neue Belege an Ausgaben eingebe, sehe ich, wie dieser Betrag sinkt.
Geil.
Und es macht mir so eine Freude, dass ich mir denke, ach ja, das ist eigentlich schon ganz geil. So alles, was normale Ablage ist, das stapelt sich auch mal über Monate. Aber so Buchhaltung, Einnahmen, Ausgaben, da habe ich totalen Spaß dran mittlerweile.
Naja, das, okay, na, also ich lieb's auch, wenn man halt so das Gefühl, dass was weggeschafft wird. Okay, na doch, ich kann ja sagen, was sich bei mir geändert hat. Und zwar, ich glaube, so grundlegend, das kann man nicht sagen, es hat mir Spaß gemacht. Und zwar, aus irgendwelchen Gründen bin ich in den letzten Wochen und Monaten immer sehr, sehr gerne schon um unchristliche Zeiten munter. Also das heißt, wenn ich um 5 zum Beispiel aufwache, habe ich dann auch wirklich den Drang, dass ich mir denke, okay, ich will jetzt schon mal 3 Stunden irgendwas machen. Das fängt bei der Wäsche an.
Ja, ja, ja.
Das fängt das an, dass irgendwie mittlerweile selbst irgendwie Veranstalter mir schreiben, die so, gehst du gerade ins Bett, weil halt dort irgendwie früh morgens zwischen 7 und 8 Uhr dann meistens bei mir irgendwie die Rechnungen, die Angebote und die Verträge geschrieben werden. Und ich merke, das ist irgendwie so eine schöne, angenehme Routine, die ja dann doch manchmal ein bisschen schwierig bei unserem Lebensstil und bei unserem, ich sag jetzt mal nicht ganz so straight durchgeplanten Leben ist. Und daran merke ich, habe ich wirklich mittlerweile mehr und mehr Freude, wo ich dann wirklich so mit einem großen Durchatmer meistens mich dann so gegen um 9 nochmal ins Bett lege für 3 Stunden bis mittags um 12 aufstehe und ich denke mir, oh, du musst heute noch. Und ich denke mir, nee, habe ich ja alles schon zwischen um 5 und um 8 gemacht. Also, das ist so ein irgendwie schönes Grundgefühl, wo ich mir denke, ach ja, herrlich, herrlich.
Ja, ich liebe das auch, mich reitet auch immer öfter die Produktivität. Also früher konnte ich das wirklich auch einfach mal so eine Woche, wo ich dann wirklich meine Woche bookingfrei hatte, und das war natürlich, da war ich Single, das war auch noch andere Umstände, aber da habe ich dann auch einfach mal eine Woche durchgezockt. Wirklich nur, um bei Rewe irgendwas Ungesundes zu essen zu holen, das Haus verlassen und einfach durchgezockt. Und mittlerweile, wenn ich so 2 Stunden zocke, dann erwische ich mich selber, wie ich im Hintergrund schon mal irgendwie bei Photoshop hier noch eine Grafik mache und nebenbei mir nochmal Gedanken mache über irgendwelche Mashups und hier mal eine E-Mail beantworte, weil ich einfach auch dieses Unproduktive, also nicht, dass Zocken jetzt völlig unproduktiv wäre, aber man hat ja jetzt relativ wenig Produktivitätsleistung dabei, die am Ende eben noch irgendwie was bringt. Ist es dann schon so, dass ich dann während des Zockens einfach zwischendrin mal meine Videospiele unterbreche, um was Sinnvolles in Anführungszeichen zu machen? Das hat, glaube ich, echt mit dem Alter zu tun.
Ja, was also zum Beispiel mir auch wirklich hilft, also gibt ja dann immer 100.000 Tipps und Tricks, auch zum Beispiel, wie du deine Wohnung aufräumst oder so. Und zwar gibt es ja so einen angeblichen Tipp, und zwar, man soll sich eine Stoppuhr stellen, die auf irgendwie 22 bis maximal 25 Minuten einstellen, weil danach ist einfach das signifikant, dass das runtergeht. Und das funktioniert bei mir auch so. Und dann ist es eigentlich sogar geil, die stelle ich mir hin und die läuft runter und ich denke mir, ich will in diesen 22 Minuten möglichst viel schaffen. Und merke auch, dass ich da effizienter bin, wenn ich überlege, was ich früher irgendwie 6 Stunden in meiner Wohnung rumgedalt habe. Und dann guckst du noch 6 Stunden in deine Wohnung und du denkst dir, hat sich eigentlich nichts verändert hier. Du hast halt das eine von der einen Ecke in die andere geschafft. Und da ist das besser. Weil ein Gedanke, der mir gerade nochmal zum Thema Kacken kam. Weißt du, ich glaube, das ist so, wenn du zum Beispiel...
Ja.
Ja, okay.
Der große Kack-Podcast. Was für eine Kack-Folge.
Genau, okay. Genau, der große Stuhlgang. Und zwar, ich glaube, das hängt, könnte ich mir vorstellen, gerade wenn ich so an meine Family zurückdenke, vielleicht sogar damit zusammen, dass das viele so lange zelebrieren, weil wenn du jetzt wirklich mit Frau, Kind, Mann, wie auch immer zusammenlebst, hast du ja eigentlich gar nicht so viel private Möglichkeiten. So, und das heißt, ich glaube, dort ist für viele wirklich die Toilette die Bastion, wo die sich mal quasi auch mit einem guten Grund eine halbe Stunde zurückziehen können, ohne dass jemand nervt oder irgendwas von einem will. Also, weil jemand, der jetzt kackend auf Toilette sitzt, ist ja wirklich selten, dass man sagt, du, ich komm mal kurz rein, ich habe hier nochmal kurz eine Frage zu unserem letzten Einkauf. Sondern du hast ja dann wirklich so eine komplette Me-Time. Und
das machen, glaube ich, auch Angestellte ganz gerne. Einfach mal länger auf Toilette gehen, damit ein bisschen mehr Arbeitszeit rumgeht, in der man mal ein bisschen Candy Crush spielen kann.
Das könnte auch durchaus sein. Aber weißt du, deswegen denke ich mal diesen Privatfaktor. Und deswegen bin ich vielleicht auch so schnell, weil ich habe das Gefühl ja nie. Ich habe ja irgendwie immer genug Me-Time, wie man so schön sagt, für mich selber. Also muss ich die jetzt, die ich für mich habe, nie unbedingt auf Toilette verbringen. So, haben wir diese wunderschöne Brücke nochmal geschlagen an der Stelle.
Ich bin gespannt auf deine zweite Frage vom Dreier-Podcast.
Okay, sehr, sehr, sehr gut. Und zwar, wenn du es dir aussuchen könntest, vielleicht hatten wir die Frage schon mal, aber egal. Und zwar, was würdest du an dir operieren lassen?
Operieren lassen? Ich glaube tatsächlich, das Erste, was ich machen lassen würde, wäre meine Stirnfalten aufspritzen lassen. Weil die stören mich wirklich extrem, weil ich weiß gar nicht warum, aber das ist so das, was mir mal als Erstes ins Auge sticht, wenn ich so nach einem Clubabend nach Hause komme und sehe, dort hat sich irgendwie das ganze Make-up durchgewühlt oder die Stirnfalten haben sich durchs Make-up gewühlt. Das wäre, glaube ich, was ich verändern würde. Ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht so viel. Ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden mit mir selber.
Ich frage dich nochmal in 10 Jahren. Nee, aber bei mir, ich habe mich jetzt wirklich dabei entdeckt und deswegen stelle ich auch die Frage, und zwar, dass ich mir sogar schon mittlerweile diverse Angebote und Co. eingeholt habe, weil ich wirklich am Überlegen bin. Und zwar mir meine sogenannten Schlupflieder, die sich ja nun mal, die dich irgendwann wie so einen traurigen Dackel aussehen lassen oder so ein Ciao-Ciao, wo man sich immer denkt, ach, was hat er denn? Und man denkt sich, ja, der hat halt einfach irgendwie viel zu viel Lappen, die da irgendwie nochmal über die Augen hässlich rübergucken. Und ich meine, das Problem ist, du findest in diesem...
Ich stelle mir dich gerade nach der Augenlidstraffung vor.
Naja, also ich sag mal, da bin ich noch aufgeweckt.
Deutsche Kim Kardashian, DC Mark.
DC Mark. Naja, was ja problematisch ist, ich kenne zum Beispiel eine, so ein bisschen aus dem ganzen auch Veranstaltungsduktus, da hat sich das der Mann machen lassen und also sie hat es mir mal gesagt, ob das so ist, weiß ich nicht. Also der hat sich halt zu viel entfernen lassen, das heißt, der kriegt die Augen halt auch nicht mehr richtig zu. Also der schläft immer dann so mit halboffenen Augen, weil natürlich dort ist der Onkel Doktor etwas zu gut gemeint hat. Davor hätte ich jetzt persönlich auch ein bisschen Angst, aber grundsätzlich denke ich mir so, ach weißt du was, dass du jetzt nie immer so traurig guckst auf Bildern. Ich meine, toi toi toi, Sonnenbrille und Zylinder richten das Ganze immer noch relativ gut hin. Aber ich denke mir dann schon so, naja, irgendwie geiler wird's nicht, wenn ich mich so auf privaten Bildern sehe.
Ich glaube, ich habe noch nie ein Foto von dir gesehen, wo du traurig aussahst. Habe ich noch nie. Wirklich nie. Also ich habe ja schon viele Fotos von dir gesehen, auch ohne, also ich habe ja auch einige Fotos auf meinem Handy so von persönlichen Erlebnissen und du sahst noch nie traurig aus auf einem Foto.
Okay.
Aber ich glaube tatsächlich, das ist so ein Ding, das redet man sich immer selber ein. Ich glaube, niemand, der mich kennt, würde sagen, die Stirnfalten, die sind schon echt problematisch. Genauso bei meiner Freundin, da spreche ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, die hat extreme Probleme mit ihrer Nase und ich glaube wirklich, das geht eben einfach nur selber so. Also das macht man, wenn man so eine Schönheits-OP macht, sollte man das immer nur für sich machen und nicht für die anderen, weil ich glaube, den anderen ist es halt einfach auch völlig scheißegal.
Naja, ich hatte halt, also das Problem ist, ich glaube auch dann einfach irgendwann der Faktor, wenn du sowas dann nur für andere machst, das fällt halt in sich wie so ein Kartenhaus zusammen. Also du bist ja dann immer darauf angewiesen.
Auch optisch das ist so, fällt das sehr zusammen.
Ja, naja, und vor allem, wenn du es dann halt wirklich, keine Ahnung, ich kenne leider auch so eine Fälle irgendwie bei mir, Gott sei Dank, im weitläufigen Bekanntenkreis nur, wo sich zum Beispiel auch leider Frauen haben irgendwie die Brüste machen lassen, weil die dachten, dass sie dann sozusagen ihr Partner, der sich da jetzt, sagen wir mal, schon hier und dort auf Abwegen befunden hat, um dort jetzt sozusagen in eine gewisse Attraktivität wiederherzustellen. Und das finde ich dann halt echt auch immer sehr, sehr tricky oder sehr, sehr schwierig. Wenn du dann denkst, oh, naja, warte mal, wenn ich jetzt hier 2 Brüste Größe habe und da muss ich jetzt auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, vom Gefühl mit allen, das ist bei Mädels ist es ja nie anders. Ich glaube, wenn du zum Beispiel einen Typ irgendwann nicht mehr in den verliebt bist als Frau, dann kann der auch machen, was er will. Dann wage ich zu bezweifeln.
Du machst die Schwanzvergrößerung auch nicht mehr aus.
Naja, genau. Oder wenn du.
Vielleicht mal kurzzeitig, aber das war's
dann. Naja, auch. Oder wenn. Also, ich kenne ja dann bei Typen, ist es dann manchmal eher, wo man sagt: Oh Gott, das läuft bei uns vielleicht gerade nicht mehr so. Ich gehe jetzt extrem ins Fitnessstudio. Also, ich glaube schon, dass grundsätzlich ein Mädel nicht auf einmal wieder hellauf von dir begeistert ist, wenn du auf einmal sonst wie viel trainieren gegangen bist, klar, mag sein, dass das jetzt vielleicht den ersten Effekt erstmal hat, dass man sich sagt, Mensch, sieht schon ein bisschen attraktiver aus, aber ich sag mal, den Grund ändert das ja nichts. Und bei Mädels ist es halt genauso, wenn du halt denkst, ja, okay, dein Typ will irgendwie gerne einer, die größere Brüste hat, das heißt halt nicht, dass er unbedingt dich mit größeren Brüsten haben will, um jetzt hier...
Aber das ist doch grundsätzlich der Fitnessstudio-Effekt, oder? Die meisten Leute sind halt Hurensöhne, gehen dann ins Fitnessstudio und werden dann halt einfach muskulöse Hurensöhne. Das macht sie ja aber nie sympathischer.
Das stimmt. Hattest du jemals irgendwie die Phase, wo du dachtest, ich muss jetzt irgendwie mal trainieren gehen? Also sei es jetzt aus...
Nee.
Okay, blöd.
Ich verachte grundsätzlich alle Leute. Also ich finde so Mannschaftssport oder so, das kann ich schon auch nachvollziehen. Aber diese Leute, die ins Fitnessstudio Gangbang. Gehen... Und einfach nur alleine Sport machen, wirklich. Ich finde, es gibt keine traurigeren, lächerlicheren Existenzen. Also ich blicke auf wenig Menschen mehr herab, als auf Menschen, die ins Fitnessstudio gehen. Ich finde es richtig eklig. Mich ekelt das an, wenn ich nur in irgendeiner Story sehe, war heute wieder im Fitti, hab das und das gestemmt, denke ich mir nur so, bah, Alter.
Ist das wirklich so eine Red Flag?
Wirklich, ich ekel mich vor alles, was so Fitness ist, auch wenn Leute anfangen mit irgendwelchen Proteinpulvern, Proteinshakes. Das ist für mich, ich habe sofort Lust, zu diesen Menschen den Kontakt abzubrechen. Sofort.
Naja, das ist, also ich glaube, das ist dann einfach auch so ein Thema wie bei allgemein, also ich glaube, dort nervt mich dann immer am ehesten, dass sozusagen das so als das Nonplusultra an Lebensstil vorgewählt. Also das kann man auf alles beziehen. Das nervt mich ja auch durchaus an Leuten, die mich hier gerne missionieren wollen in Bezug auf, keine Ahnung, irgendwie Politik, auf irgendwie ihre ganzen Ansichten. Und das, finde ich, schlägt ja so ein bisschen in dieselbe Kerbe, dass du halt sagst, ich habe das und guck mal, wie geil ich mich fühle. Und das sind ja dann meistens dann auch die, die dir gerne auch Tipps geben, auch ungefragt, was denn du da alles draus machen könntest.
Selbstoptimierung.
Ah, Marc, herrlich.
Du musst dich selbst optimieren.
Genau, Selbstoptimierung, genau.
Ist deine Quinoa Bowl und dann 2 Stunden Fitnessstudio. Let's go. Ist egal, ob du kein Leben mehr hast. Hauptsache, du entsprichst dem Schönheitsideal.
Nee, und das. Ah. Und da denke ich mir zum Beispiel auch so, ich hatte jetzt auch mal wieder so eine Situation, wo mir jemand wieder unaufgefordert zum Thema Bitcoin was näher gebracht hat. Ich denke mir, ja, also ganz kurz, ich weiß alles, dass es das gibt, und wenn dann Interesse besteht, bin ich schon ein Typ und würde da aktiv auf jemanden drauf zukommen. Aber nerv mich doch selber nicht. Also ich gehe auch davon aus, also weißt du, wir gehen ja jetzt auch nie hausieren und sagen, Mensch, guck mal, jeder sollte auf immer in der Eventbranche arbeiten.
Oder wie viele E-Mails ich ständig kriege von Leuten, die mir schreiben wollen, wie ich mein Business optimieren kann. Ich denke mir so, was willst denn du jetzt wissen? Also ganz ehrlich, mein Business ist relativ optimal, wenn ich 3 bis 4 Mal die Woche in irgendwelchen Clubs stehe. Das läuft vielleicht nicht immer so, aber wie soll ich denn jetzt hier mit Kryptowährung, also was soll ich machen? Soll ich mich von der Gisela in Litecoins bezahlen lassen oder in, keine Ahnung, was es da noch so gibt, Dogecoins? Oder in Bitcoin oder in Ethereum, also hä? Was labert ihr mich denn voll?
Naja, vor allem, also.
Oder auch dieses von zu Hause aus Geld verdienen. Ich stelle mir nichts langweiliger vor, als von zu Hause aus Geld verdienen.
Eben, also das ist also zum Beispiel, das ist, vor allem, das stimmt, aber wie du schon sagst, also ich bin ja eigentlich gerade zu Hause, weil es eben nur darum nicht geht, zu arbeiten oder Geld zu verdienen. Also ich fand zum Beispiel auch diesen, wenn alle sich da einreden, Mensch, also cool, endlich Homeoffice. Mensch, man darf nicht nur zu Hause irgendwie überteuert Miete zahlen, man darf nicht nur irgendwie dort wohnen. Nein, du darfst es auch noch zu Hause arbeiten. So, also das ist das Beschissenste, was es gibt, wenn ich mir vorstelle, also logischerweise, ich schreibe zum Beispiel auch Angebote oder Verträge, aber gehe da zum Beispiel auch lieber raus, weil ich natürlich auch wirklich diesen Arbeitsgedanken nicht noch zu Hause haben will. Und also wie das für Leute erstrebenswert ist, also, I don't know.
Ich weiß nicht, ich finde es jetzt so, einen Podcast zu Hause aufnehmen, finde ich jetzt schon cool, weil es ist halt wirklich sehr, sehr praktisch dadurch, ja, dass die Audioqualität dann halt auch wesentlich besser ist, als wenn wir uns jetzt wie früher in irgendwelche Spelunken setzen und dann hörst du eigentlich mehr von der Spelunke als von den besoffenen Hosts des Podcasts. Aber, keine Ahnung, jetzt die ganze Zeit nur zu Hause zu sitzen und zu arbeiten, ich weiß nicht, so ein bisschen Studio-Time, das ist ja auch was mir am Ende Spaß macht, aber dieses jetzt von zu Hause Geld verdienen mit irgendwelchen Kryptowährungen und dann habe ich hier den ganzen Monitor voller irgendwelcher Grafik oder irgendwelcher Graphen und irgendwelcher Diagramme, sorry, da kann ich mir wirklich, also, weiß ich nicht, dann würde selbst ich lieber ins Fitnessstudio gehen, glaube ich. Und das will was heißen.
Ich habe eine andere Frage, und zwar, ich würde mich ja selber immer als eigentlich nie typisch deutsch beschreiben, aber was sind so Eigenschaften, wo du denkst, oh, kacke, da bin ich schon deutsch. Ich kann gleich mal vorsprechen, nämlich mit dem Thema, bin ich früher leider selber nicht gewesen, Pünktlichkeit. Also, man unterstellt Deutschen immer, dass die sehr, sehr pünktlich sind oder zumindest, sagen wir mal, relativ zeitnah dann, wenn sie sich verabreden, da sind. Und ich hatte es jetzt in letzter Zeit...
Bist du voll?
Ja.
Kenne ich auch niemanden pünktlicheren als dich.
Ja, ja, ich weiß. Deswegen kann ich mir das auch rauszunehmen. Das Schlimme ist, es mag ja sein, dass das so ist, aber ich kenne halt jetzt wirklich mittlerweile zwei Leute. Ich mag die über alles, aber also dort reden wir dann, wenn wir, das heißt, wir treffen uns, sagen wir mal, 19 Uhr, dann kann es schon mal sein, dass die am Ende 20.55 Uhr um die Ecke kommen. Also da reden wir von so einem Zeitdelay von 1 bis 2 Stunden.
Und du sagst ja, da komme ich lieber gar nicht.
Und sag wenigstens vorher Bescheid. Nee. Aber da merke ich mittlerweile, bin ich deutsch, nee, und ich denke mir, ach, ein bisschen mehr Pünktlichkeit ist so. Gibt es irgendeine vermeintliche deutsche Eigenschaft, wo du für dich eingestehen musst? Scheiße, da bin ich leider doch deutsch. Oder deutsch.
Also so eine typisch deutsche Tugend. Ich würde schon sagen, bei mir ist tatsächlich wirklich die Pünktlichkeit. Also nicht so dahergefasselt wie bei dir, sondern okay, ich bin tatsächlich, wenn ich im Club spiele, schon zum Beispiel in der Gisela, ich bin immer mindestens eine Stunde zu früh da. Also so, dass ich wirklich ganz in Ruhe noch ein bisschen alles aufnehmen kann und so. Ich bin da wirklich so die Überpünktliche.
Das ist wirklich deutsch.
Ansonsten,
so deutsch bin ich dann doch nicht.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr deutsch. Was ist noch typisch deutsch? Ich habe mich mit so Tugenden tatsächlich relativ selten auseinandergesetzt.
Ich merke.
Ich weiß nicht, ich lüfte öfter mal.
Ich trinke gerne Bier.
Ja, das trinke ich nicht so gerne. Also tatsächlich habe ich alkoholfreies Bier ganz viel getrunken in der Zeit, wo ich kein Alkohol getrunken habe. Einfach nur, um diesen Placebo-Effekt von ich trinke was fast Alkoholisches zu haben. Aber so grundsätzlich der Biertrinker bin ich auch nie. Ich würde sagen, meine dumme Fleischeslust, die mich selber sehr ärgert, also dass ich gefühlt immer, wenn ich selber mir Gerichte ausdenke oder überlege, was könnte ich kochen, läuft es immer auf Fleisch hinaus und das nervt mich wahnsinnig und ich glaube, das ist auch was wahnsinnig Deutsches. Dass in gefühlt jeder Mahlzeit irgendein Stück Fleisch mittlerweile vorkommt. Ich weiß nicht, also wann ich jetzt das letzte Mal einfach gesagt hätte, ich mache mir meine Kartoffelsuppe ohne Würstchen, wüsste ich jetzt nicht.
Also ich habe für mich jetzt festgestellt, dass es bei mir immer so ein bisschen jahreszeitenabhängig ist. Also im Sommer hatte ich es relativ gut hinbekommen, dass ich wirklich so maximal 2-mal in der Woche irgendwas mit Fleisch gegessen habe. Und das ging für mich auch okay. Aber ich merke halt auch, wie jetzt, wenn jetzt, sagen wir mal, die kuschelig kalte Jahreszeit kommt. Also wenn ich jetzt überlege, ob ich mir jetzt hier irgendwie so eine nette Faux als Suppe reinknalle oder ob es dann halt doch wirklich wieder das Schnitzel wird oder so eine schöne Bratwurst. Mm. Oder wie du schon sagst. Da wäre ich
sofort bei der Bratwurst und beim Schnitzel.
Ja, genau. Und so geht mir das mittlerweile auch
so. Also Faux, da habe ich einmal im Jahr Bock drauf, aber ansonsten, es ist ja einfach nur Spülwasser mit Nudeln.
Und damit wurde auch ein kompletter Kulturkreis wieder dem Boden gleich gemacht. Ganz liebe Grüße an Vidi.
So. Naja, mir muss ja auch nicht alles schmecken. Also ich finde vieles aus der vietnamesischen Küche sehr, sehr gut. Zum Beispiel mag ich halt dieses gegrillte Rindfleisch. Aber es ist ja bei meinem Scheißfleisch.
Dort, wo das große Tier gestorben ist. Das mag ich sehr gerne.
Leider ja, mich nervt es wirklich selber. Ich hasse es selber. Mittlerweile, ich bin richtig froh, dass das Fleisch in den letzten Monaten so krass teuer geworden ist, dass ich mir es einfach finanziell gar nicht mehr leisten kann, so viel Fleisch zu essen. Also ich ersetze jetzt wirklich mittlerweile Fleisch durch vegetarische Alternativen einfach aus Kostengründen. Da bin ich wirklich froh drüber, weil ich kann das nicht anders. Wirklich, wenn jetzt wieder die Wiener 2 Euro fürs Kilo kosten würden, dann würde ich mich nur noch von Wiener Würstchen ernähren. Das geht nicht. Also es muss dann schon finanziell richtig wehtun und dann wird das auch mit der Zeit. Dann ersetze ich auch nach und nach die Produkte. Aber weiß ich nicht, warum schmeckt denn das Zeug so gut? Es kotzt mich an.
Ey, aber ich bin...
Kann das nicht so, wenn man totes Tier hört, das klingt doch erstmal nie lecker. Warum schmeckt das denn dann aber lecker?
Ich kann dir auch nicht leiden, dass Bambi sich dann trotzdem so viel Mühe damit gegeben hat. Aber das Schöne ist, diese Hoffnung zum Beispiel beziehe ich ja auch mehr und mehr auch auf meinen Alkoholkonsum, weil, ich meine, was wollen wir sagen? Mindestlohn ist gestiegen, von 7% auf 19% sind die Steuern in den Restaurants nach oben gegangen. Und das heißt, das sehe ich hier und dort. Und ich finde, es gibt irgendwann, wie du schon sagst, auch den Betrag X, wo bestimmte Sachen keinen Spaß mehr machen. Beispiel.
Das ist eigentlich eine geile Überleitung in meine nächste Frage. Erzähl
okay,
mal.
Okay, weil das binde ich nur schnell damit ab, weil, sag mal, wenn ich 7,50 Euro fürs Bier bezahle, was natürlich irgendwann sein muss, weil alle Kosten sind gestiegen, weiß ich einfach, na gut, dann trinke ich halt jetzt einfach mehr Tee, weil ich einfach keinen Bock habe, 7,50 Euro für ein scheiß Bier auszugeben. Also, folgedessen, trinke ich weniger Alkohol. Blöd für die Industrie, aber that's it. Wieso, was ist deine nächste Frage, mein Lieber?
Aber der große Haken an dem, was du gerade gesagt hast, ist ja tatsächlich, dass wir DJs sind. Und wir bezahlen halt für das Bier einfach nichts.
Ja.
Ja, aber es würde in der Theorie funktionieren, wären wir einfache Gäste. Fußvolk.
Fußvolk.
Meine Frage ist, welches Laster hättest du am liebsten nie kennengelernt, was du heute hast? Und das ist nämlich dieser Punkt mit dem, was du dir gerade gesagt hast, diese Illusion würde ich dir nehmen mit dem Alkohol, weil ich habe mir das immer beim Rauchen gesagt, dass es irgendwann einfach zu teuer wird und mittlerweile kostet eine Schachtel Zigaretten 10 Euro und es hat sich trotzdem nichts geändert. Ich rauche trotzdem immer noch wie ein Schlot.
Welches Laster? Also ich habe noch, wenn ich mir darüber Gedanken mache, also die Frage ist, Laster,
wenn du jetzt noch sagst, nachdem du gesagt hast, dich kotzen unpünktliche Menschen an, wenn du jetzt noch anfängst mit, ich habe keine Laster, wirklich, dann, wer bist du?
Also Laster klingt ja wirklich, was man für sich, auch wenn man aufrichtig sagt, sich das selber als Belastung oder irgendwie anfühlt, so. Und ich muss sagen, ich trinke halt gerne mal ein Bierchen. Ich trinke auch gerne mal eine Club Cola. Also das heißt, es ist für mich in dem Sinne ja kein Laster. Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich wünschte mir, ich hätte nie angefangen, jemals diese Getränke zu trinken. Nee, weil die schmecken mir immer noch fantastisch lecker. Also insofern, das würde ich jetzt als Laster nicht so sehen. Welches Laster...
Aber ich wäre jetzt zum Beispiel bei mir nie traurig, wenn ich nie Alkohol und Zigaretten kennengelernt hätte, weil ich glaube nicht, dass mir was fehlen würde. Also gerade bei Zigaretten ist es so, dass es mich halt wahnsinnig nervt, dass ich einfach diese Motivation nicht habe, mit dem Rauchen aufzuhören. Immer wenn ich es versuche, dann habe ich dann nach einer Stunde auch keinen Bock mehr damit aufzuhören und denke mir aber die ganze Zeit, trotzdem bei jeder Zigarette, die ich rauche, ich werde erstens dadurch früher sterben, wahrscheinlich auch relativ qualvoll. Zweitens mal sind das jedes Mal 20 Cent, die ich anzünde. Und wenn ich dann mal 5 Zigaretten am Stück rauche, dann habe ich halt einfach einen Euro quasi verbrannt für nichts und einfach nur, damit es mir dann wirklich in ein paar Jahren wirklich schlecht geht. Also genauso geht es mir halt auch beim Alkohol, wo ich mir halt auch schon früher mal gedacht habe, ja, das ist ja lustig, dass wir jetzt hier Schnapswürfeln spielen und ich jetzt hier einfach gefühlt 2 Flaschen Schnaps innerhalb von einer Stunde trinke, einfach weil es ein lustiges Spiel ist.
Schnapswürfel.
Aber auch dadurch werde ich wahrscheinlich wesentlich eher sterben. War es das dann am Ende wert? Ich weiß es nicht. Also ich denke mir schon manchmal, wenn ich diese 2 Sachen nie kennengelernt hätte und beispielsweise in USA aufgewachsen wäre, wo so Alkohol trinken in der Öffentlichkeit völlig verpönt ist, wäre es nie vielleicht sogar besser für mich gewesen und für meine Mitmenschen?
Also sag mal, bei Rauchen kann ich das ein bisschen nachvollziehen. Also ich würde halt sagen, also es gibt halt so, ich würde die Frage ein bisschen umdrehen. Also es gibt, bin ich froh, Laster, die ich nie kennengelernt habe. Also zum Beispiel das Laster, dass ich halt irgendwie jetzt zum Beispiel wirklich harte Drogen konsumiere. Also sprich, dass ich jetzt irgendwie, sag, gehen jetzt mal wirklich gleich mit Crystal Meth oder was auch immer in die Vollen. Weil, also das... Da bin ich eigentlich sehr, sehr froh, dass ich dort irgendwie überhaupt nicht irgendwie so addicted bin, was das angeht. Man muss ja auch trotzdem dazu sagen, und das würde ich jetzt auch mal bei dir sagen, es ist ja, wir sagen das immer so, wenn wir, dass wir Alkohol entdeckt hätten. Es ist ja nie so, wenn man sich trifft, dass man sagt, Mensch, ich brauche jetzt hier erstmal eine Flasche Schnaps, um über den Tag klarzukommen. Dann würde ich dir da komplett recht geben. Ich finde, wir konsumieren das ja schon immer noch in so der Situation, wo wir Freude haben. Wie du sagst, wenn wir uns jetzt hier gegenüber sitzen, da siehst du mich mit meinem Tee sitzen und voilà, ich kann es nicht sehen, ich sehe bei dir auch keine große Flasche Jackie Cola, sondern...
Nee, es ist Wasser aus dem Soda-Stream.
Genau, sondern ich sehe dich auch mit Wasser aus dem Soda-Stream. Und deswegen würde ich das wirklich als Genussmittel sehen, was zumindest das große Thema Alkohol angeht. Bei Thema Zigaretten, ja, also ich sehe da halt auch grundsätzlich keinen Vorteil, das sehe ich halt eher wirklich nur als Suchtmittel. Weil ich denke mir, du kannst mir versuchen, was ist der Vorteil am Rauchen? Also für mich als Nichtraucher.
Ich finde, der einzige Vorteil ist der Geschmack. Das ist das Einzige, was ich an der Zigarette wirklich schätze, ist der gute Geschmack dieser Zigarette. Aber alle Begleiterscheinungen und alles drumherum ist halt scheiße.
Naja, also du hast ja dann gerade auch beim Nikotinkonsum, du hast ja dann auch wirklich zumindest über Dauer das ja auch irgendwie erwiesen, dass nochmal deine ganzen Geschmacksknospen und so auch da irgendwie durchaus drunter leiden. Unter maximalem Alkoholkonsum auch, aber ich glaube, es ist trotzdem noch ein Unterschied, ob du, denke ich einfach, ob du am Tag, sage ich jetzt mal, 2 Bier trinkst, und die trinke ich ja nicht mal, sondern ich trinke ja 20, wenn ich mal welche trinke, oder ob du halt eine Schachtel Zigaretten machst, ja, aber nee, also ich sehe es für mich gar nicht so, ich sehe es für mich eigentlich gar nicht als Laster, nee, das, also ich möchte, es wäre gelogen, wenn ich sage, dass ich nie gerne irgendwie hier und da auch Alkohol trinke, weil ich finde, man hat ja sein Leben trotzdem irgendwie so gut im Griff, wie das bei uns in der Berufsgruppe so möglich ist.
Ja, ich glaube tatsächlich, so die schlimmsten Laster sind auch ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also ich habe manchmal so eine Affinität, jetzt nie zum Kaufsucht, aber ich bin halt wirklich sehr, sehr schlecht darin, mit Geld ausgeben umzugehen. Also es passiert mir schnell mal, dass wenn ich Geld auf dem Konto habe, ich dann nicht so langfristig denke, sondern denke, jetzt habe ich ja hier ein Beispiel, jetzt habe ich hier 500 Euro auf dem Konto, dann kaufe ich mir jetzt halt einen neuen Mac Mini,
okay,
und stelle den jetzt auf meinen Schreibtisch und brauche den eigentlich gar nicht so zwingend. Mittlerweile muss ich sagen, der hat meine Arbeit schon wirklich sehr erleichtert, aber ich finde schon, dass mein Kaufverhalten manchmal ein bisschen unkontrolliert ist, aber halt grundsätzlich jetzt nicht so, dass ich dann auch über meine Verhältnisse kaufe. Wenn es Geld alle ist, ist es halt alle. Ich würde jetzt keine Kredite aufnehmen, um irgendwelche Sachen zu kaufen. Da bin ich sehr, sehr froh, und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich an der Spielsucht vorbeigekommen bin, weil ich habe schon mit diesem Glücksspiel häufiger mal zu tun. Es ist schon was ich gerne auch in der Freizeit mal mache. Mal irgendwie mit Freunden irgendwie mal in ein Spielcasino gehen oder so, finde ich völlig entspannt. Aber es ist dann halt auch nicht so, dass ich dann da erstens mal mehr Geld ausgeben würde, als ich vorhatte. Zweitens mal wird es mir halt auch irgendwann langweilig und ich spiele parallel noch am Handy rum, weil es halt immer dasselbe ist. So. Also ich glaube, da bin ich auch, kann ich mich auch sehr glücklich schätzen, dass ich dafür überhaupt nie anfällig bin.
Aber das ist ein gutes Thema. Ja, ich gebe dir recht. Also bei mir zum Beispiel, wenn ich so überlege, also so in die Richtung, also Kaufsucht oder besser gesagt, dass ich jetzt denke, oh mein Gott, ich hatte jetzt einen schlechten Tag und ich muss mich jetzt belohnen, indem ich mir hier für 300 Euro in jedem schlechten Moment was hole. Das ist bei mir halt so irgendwie in die Richtung überhaupt nicht gegeben. Also ich glaube, es liegt auch daran, dass ich weiß, dass ich für sowas anfällig bin, auch was du sagst, Thema Spielsucht. Also ich glaube, wenn ich damit anfangen würde, und wäre ich auch relativ schnell einer, der sich dort, ich glaube, innerhalb von einer Woche radikal verschulden könnte, weil er einfach denkt, dass er dieses Game durchschaut hat, ist aber auch hier, kann man jetzt auch ehrlich sagen, ich habe ja in Anfang meiner Selbstständigkeit, habe ich für ein halbes Jahr bei Tipico gearbeitet, was seines Zeichens ein Wettbüro ist. Und jetzt ist es ja so, wenn du den gesamten Tag vor diesem Computer sitzt, kommst du ja irgendwann mal auf diesen Gedanken, dass du denkst, ja warte mal, ich habe jetzt diese Partie durchschaut. Du hast ja dann automatisch auch ein bisschen mehr Ahnung. Du weißt, wer wie wo spielt, welche Mannschaft wie drauf ist, ja, auch wo du wie wo sitzt. Und dort hat mir das Ganze eigentlich, bin ich ehrlich, in einem guten wie schlechten Moment alles gerettet. Das heißt, ich hatte an einem Tag, habe ich einfach mal 1000 Euro auf ein Tennisspiel gesetzt, was mir am dem Moment auch 2800 Euro gebracht hat. Also eine gute, sehr, sehr gute Quote. So, und jetzt, anstatt, wie du sagst, so intelligent zu sein, zu sagen, Mensch, geil, ich habe hier 1800 Euro gut gemacht, habe ich natürlich was gemacht. Ich bin am nächsten Tag wieder in das Wettbüro gefahren und dachte mir, warte mal, der spielt ja heute nochmal. Das heißt, ich könnte ja nochmal gut abschließen. So, ja, Ende vom Lied. Ich dachte mir, jetzt gehst du ein bisschen mehr in die Vollen, habe dort nochmal 200 draufgelegt, habe dann damals 3000 Euro gesetzt und habe diese 3000 Euro verloren. So. Und dieser Moment, dass du weißt, dass das eigentlich deiner einzigen Dummheit und deiner Gier zu verdanken ist, dass du jetzt gerade hier einfach eigentlich insgesamt, wenn wir dann ehrlich sind, 1200 Euro einfach versenkt hast, wenn wir nur von denen eingehen, was ich gesetzt habe, war das der Moment, wo ich mir dachte, das ist irgendwie keine zielführende Idee. Und dann hast du halt auch in dieser Wettbürozeit, und das ist auch leider so, hast du halt auch Leute gesehen, die sich höhere Summen zum Beispiel halt bei, sagen wir mal, auch durchaus dem ein oder anderen dubiosen Menschen da geliehen haben. Und da gab es halt wirklich auch mal einen Tag, auch das ist jetzt leider nie erfunden, einer, der dann halt mal mit einem kleinen Finger weniger kam, weil der halt eine bestimmte Summe nicht zurückzahlen konnte. Und das hat mich eigentlich in diesem halben Jahr auch, ich glaube, an vielen Sachen so abgeschreckt, oder auch so Familienväter, wo du siehst, die haben da echt ihr komplettes Geld reingetragen, weil die nun mal sich da irgendwas erhofft haben. Und ich glaube, wenn man das mal so high life gesehen hat und auch in einer relativ hohen Schlagzahl, dann ist man dort auch relativ gut von geheilt und, wie gesagt, gar nicht von zu reden. Gibt auch durchaus die ein oder andere private Geschichte, wo ich weiß, dass Leute da irgendwie ihr komplettes Unternehmen auf ein Spiel gesetzt haben und auch am Ende verloren haben. Einfach, weil halt da immer wieder gewettet wurde. Und insofern gibt es eigentlich jetzt keinen Laster, was mich da wirklich in die Richtung nachhaltig so schadet, rede ich mir ein.
Ja, das finde ich ja eigentlich ganz cool. Aber wir haben zumindest mal über Laster gesprochen. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, also dadurch, dass wir ja auch viele ZuhörerInnen haben, die auch so im Nachtleben tätig sind, da ist ja das Laster eigentlich sage ich jetzt mal, relativ verbreitet. Also ich muss auch sagen, wenn ich zum Beispiel in der Dresdner Neustadt mal ab und an in irgendwelchen Spielotheken war, ich habe eigentlich immer auch Leute getroffen, die ich kenne, die aus der Gastronomie kommen. So, es ist schon sehr verbreitet, aber ja, finde das halt, also ich finde halt, alle diese Sachen sind ja nicht zu verurteilen. Also ich finde das auch voll krass so, wenn ich mit Freunden darüber rede, zum Beispiel hier, ich war mit Freunden oder mit dem und dem war ich mal in der Spielothek, dann gibt's halt voll oft so diese Reaktion von wegen, was? Ich wusste gar nicht, dass du sowas machst. Und da denke ich mir auch so, wenn man, das ist ja Alkohol, Zigaretten, sämtliche Genussmittel, Spielen, Wetten, dieses ganze Zeug ist ja, solange man das zu seiner Freizeitunterhaltung macht, wofür das ursprünglich mal geschaffen wurde, nämlich ich werfe dort 2 Euro rein und dafür blinken bunte Bildchen über den Bildschirm, ist es auch völlig in Ordnung. Und dann rechne ich ja auch damit, weil ich ja ein rationaler Mensch bin, wenn ich jetzt in die Spielothek mit 30 Euro gehe, dann gehe ich davon aus, dass ich ohne die 30 Euro wieder aus der Spielothek rausgehe, weil das ist ja, also wenn ich ins Kino gehe, kriege ich ja meinen Eintritt auch nie wieder. Ich will ja einfach entertained werden. Und wenn ich dann so entertained werde, dass ich dann mit 100 Euro wieder rausgehe, ist ja schön. Aber das ist ja nicht der Ansatz. Ich gehe ja nicht in die Spielothek rein, um zu gewinnen. Sondern ich gehe in die Spielothek rein, um meine Freizeit halt zu verbringen. So, weil ich das halt unterhaltsam finde für einen gewissen Zeitraum. Und deswegen, ich finde halt so grundsätzlich, alle diese Sachen, die so in diese Lasterrichtung ausarten können, sollte man ja trotzdem nicht grundsätzlich verurteilen, weil das macht ja bei Alkohol auch keiner. Das sagt ja auch keiner. Jeder, der ein Glas Wein trinkt, ist schwerster Alkoholiker.
Ich fand den...
Alles ist in Maßen eigentlich immer ganz geil.
Naja, ich fand halt, zum Beispiel das, was du gesagt hast, eigentlich perfekt. Also ich glaube, der Vorteil ist bei dir, und das würde ich mir selber auch unterstellen, dass wir an bestimmten Sachen, auch wenn wir zwar emotional sind, aber dennoch irgendwie sehr rational sind, und man das, ich glaube, für sich selber irgendwie einschätzen muss. Und man muss ja mal dazu sagen, es gab ja Momente bei dir und auch bei mir, wo, sagen wir, das Laster etwas überhand genommen hat, um jetzt nochmal auf das Thema Alkohol zu kommen. Und ich glaube, da war trotzdem der Vorteil, dass die Erkenntnis einmal deinerseits und auch von meinerseits aus ja durchaus war, wo man sagte, okay, das nimmt jetzt hier schon leider echt ein bisschen viel zu viel Raum in mein Leben ein und ich muss daran was ändern. So. Und das heißt ja für uns irgendwie, dass man es trotzdem einschätzen kann, was jetzt nie heißt, dass das man irgendwie schönreden sollte. Aber ich glaube schon trotzdem, dass wir das irgendwie gut einleveln können. Es gibt ja dann wirklich Leute, aber die sich ja, ich sag mal, über 10 Jahre in Grund und Boden richten und die aber, wenn die halt dann irgendwie ihre 2 Flaschen Korn am Tag nie kriegen, aggressiv werden, sich immer noch einreden, dass bei denen alles okay ist. Und dass die sagen, ey, na klar, ich brauche ja früh erstmal was zum Munter werden. So, und so würde ich jetzt weder dich einschätzen und glaub auch nie, dass das kommen würde. So würde ich mich auch nie einschätzen. Gibt ja dann immer noch so Faktoren wie bestimmte emotionale Sachen, die da irgendwie passieren, die dort mit einherspielen. Und es ist halt auch wirklich erwiesen, dass Leute, die zum Beispiel in Schichtarbeit oder auch in der Nacht arbeiten, einfach ein, ich glaube, wirklich extrem höheres Suchtrisiko haben als die Person XY, die halt jetzt wirklich einen geregelten 9-to-5-Job hat. So, sollte, also will ich mich damit jetzt nie rausreden, aber ich glaube, das ist uns beiden schon irgendwie bewusst und wie du schon meinst,
ja,
man macht es ja dann trotzdem in einem, wie gesagt, und wir kennen ja trotzdem unsere Grenzen. Also das heißt, dich habe ich halt ja auch noch nie irgendwie total drogenverseucht, 5 Tage nie ansprechbar irgendwo gefunden oder gesehen. Glaube ich.
Naja, alkoholverseucht war ich das aber auch schon.
Ja, aber...
Also da möchte ich gar nicht schönreden. Da gab es auch schon Situationen, wo ich 5 Tage nie ansprechbar war.
Ja, genau. Aber das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade irgendwie gucke, in letzter Zeit wieder viele so Dokumentationen oder so gesehen, was mir auch völlig fern ist. Und zwar, was bei den Amis ja dieses Riesenproblem von, ich glaube, ist es Codein, also auf jeden Fall dieses Schmerzmittel, was dort echt eine flächendeckende Epidemie geworden ist. Und da denke ich mir so... Boah, also auf die Idee, glaube ich, würde ich einfach nie kommen, dass ich mir dort am Tag 15 von diesen Dingern reinknalle. Also
wir sind halt auch eine ganz andere Gesellschaft hier, ne? In den USA wurde das Zeug halt im Fernsehen beworben. Also das ist halt, wir werden bei uns hier Vic Medi-Night oder so, das benutzt hier halt auch jeder Schwanz, weil die Werbung sagt, das ist gut und da kann sich ja auch mal ein Zehnern rausstellen. Jetzt sind wir alle am Arsch, weil wir das Zeug alle getrunken haben. Dass das am Ende auch bloß Kräuterschnaps ist, das hat halt hier auch keiner so wirklich auf dem Schirm. Also so viel besser sind wir dann auch nie, aber ja, dass das in den USA so passiert ist, ist natürlich tragisch. Jetzt haben wir wirklich hier jedes Laster, jetzt sind wir schon bis über den Teich, jedes Laster besprochen. Mein lieber Marki, wir sind schon wieder über die Stundenmarke, aber wir haben, glaube ich, auch jeder 3 Fragen gestellt.
Ich glaube auch, also wir sind uns auf jeden Fall durchgekämpft. Es gibt bestimmt auf jeden Fall einen gewissen Teil, kann ich auch ehrlich sagen, den werde ich nachher nochmal rausschneiden. Also ich würde mich hier schon mal zum Schnitt der Folge anbieten. Gerade, also genau.
Ja, ich habe mir den auch aufgeschrieben, also denselben Teil hätte ich wahrscheinlich auch raus.
Ah, sehr gut, das ist sehr, sehr gut. Ich schaue es trotzdem nochmal ganz kurz, wenn wir jetzt hier mal wirklich in unserer guten Plauderei sind, ob wir noch was... Achso, doch, pass auf, das ist eine kurze zum Abschluss. Und zwar, gibt es irgendein Rabbit Hole, wo du leider immer wieder gefangen wirst, was du nie dachtest?
Das findest du ist was Kurzes zum Schluss?
Ja, ja.
Pass auf. Also die hast du mir ja im Vorfeld schon geschickt und da dachte ich, das könnte eigentlich eine ganze Folge werden. Aber
okay, also,
es gibt so viele Rabbit Holes, in die ich immer und immer wieder reinfalle. Aber 2. Ich würde sagen, das, an das ich am häufigsten reinfalle... ist bei mir tatsächlich das Dritte Reich. Also in dem Sinne, dass ich mich immer wieder, wirklich, wenn ich so anfange, dann sehe ich mich, finde ich mich immer wieder in so einem Sumpf aus 20 Dokumentationen, so einem nicht enden wollenden Marathon von Sachen, die ich alle schon weiß und alle schon tausendmal gesehen habe, aber wirklich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Angst von mir, dass das irgendwann wiederkommt, dass ich mir einfach mehrmals im Jahr marathonartig vor Augen führe, wie schrecklich Menschen sein können. Das ist echt so ein absolutes Rabbit Hole, in das ich immer wieder reinfalle.
Ah, okay, also das ist, da kann ich jetzt, okay, mein erstes Rabbit Hole heißt Waschbären. Also ich gucke wahnsinnig gerne zu, wenn so die kleinen Waschbären so, wenn die so ertappt vom Fenster stehen oder so. Also wirklich, wenn ich, also.
Okay, das ist schon peinlich.
Also das Stimme ist wirklich so, also mittlerweile mein Feed besteht wirklich nur noch aus, ich glaube aktuell aus Raccoons. Und ganz wichtig, Angry Raccoons. Einfach Waschbären, die Menschen angreifen, ist auch immer sehr, sehr lustig. Und das zweite Rabbit Hole, was ich noch habe, ist Menschen dabei zuzugucken, wie die unheimlich viele Sachen in sich reinstopfen. Also keine Angst, ich rede jetzt hier nicht von Feedern, die da irgendwelche Menschen sich gefügig machen, sondern meine ich, es gibt auf YouTube einen Channel, der nennt sich Beard Meets Food. Das heißt, es ist ein Typ, der stellt sich halt irgendwie die Sache, ich esse die größte Pizza der Welt, ich esse das größtens das. Und ich muss sagen...
Ist das nie, jetzt mal ganz ehrlich, ist das nie ursprünglich mal das Konzept von Jumbo Schreiner bei Galileo gewesen?
Eigentlich ja. Der hat halt leider ein bisschen irgendwie dann so diesen Punkt, den Absprung vom linearen Fernsehen ins Digitale verpasst. Weil sonst, gebe ich dir recht, hätte das wirklich noch so viel Potenzial, also auch gerade der als Typ so da in die Richtung gehabt. Naja, und da gibt es halt auf jeden Fall einen, da gibt es einen Kollegen aus UK, der macht es sehr charmant, macht da irgendwie großes Pancake-Essen. Es sind meistens so Clips um die 10 bis 15 Minuten. Und wenn ich dort einmal gefangen bin, oh, dann herrlich, wieder den Hamburger frisst und wieder die Pancakes frisst. Also da merke ich richtig,
also ich kann mir sowas, so Tiervideos grundsätzlich, kann ich null mit relaten, finde ich nichts langweiliger als so lustige Katzen-Compilations oder mit Waschbären ist ja am Ende derselbe Content,
aber
mit einem anderen Tier.
Es sind aber Waschbären.
Also ich bin riesiger Giraffen-Fan, wenn mir Leute Videos von Giraffen schicken, dann finde ich es halt auch immer ganz furchtbar und langweilig. Also interessiert mich trotzdem ein Scheiß, mir da irgendwelche Videos anzugucken. Und wenn andere Leute essen, boah, das genauso wie wenn sich andere Leute schminken. Das sind so Nischen, das kann ich nicht verstehen. Also ich will selber essen, ich will selber schminken und ich bin der Waschbär.
Naja, mich beruhigt es immer, wenn ich schlafen will. Ja, okay.
Ist ja okay. Mich beruhigt halt das Dritte Reich, komischerweise. Also das ist, naja, beruhigen ist auch das falsche Wort. Aber ich finde halt so diese, ach, das hat halt auch so diesen bestimmten Erzählduktus. So, das sind halt immer diese, das ist wie bei Dinosaurier-Dokus, auch so ein Rabbit Hole, in das ich gerne mal reinfalle. Du hast halt immer gefühlt bei so einer bestimmten Kategorie von Dokus immer denselben Erzähler, weißt du, was ich meine? Und die haben immer so beruhigende Stimmen.
Die Art und Weise, die Art und Weise der Erzählweise. Also ich gebe dir auch recht, ich habe jetzt am Sonntag mal wieder nachts durchs Fernsehen geskippt, weil ich doch ab und zu mich gerne einfach mal überraschen lasse und nicht selber die Wahl treffen möchte, was ich treffe. Und da gebe ich dir recht, kannst du genau sagen, auf Phoenix, auf CDF Info und noch auf irgendeinem anderen Sender wurde auch ordentlich abgehitlert. Also ich sag mal so, da ist ja durchaus auch noch eine gewisse, ja, da ist schon noch eine gewisse Reiz oder sagen wir mal eine gewisse Informationsflut da, die ja auch viele interessiert. und ich bleibe jetzt trotzdem dabei, was irgendwie auch wichtig ist, dass man halt eben das nicht
vergisst. Ja, und das Gruselige ist halt, umso mehr die Zeit voranschreitet, umso mehr Parallelen sehe ich dann immer, gerade in dieser Anfangszeit zur heutigen Zeit. Das macht mir echt ein bisschen Angst, aber wir wollten ja hier nie allzu deep auf die politische, das geht sowieso nie, weil diese Folge vermutlich mit ein bisschen Zeitverzögerung ausgestrahlt wird. Von daher können wir auch nie über aktuelles Tagesgeschehen reden. Wir sind ja der transparente Podcast.
Ja.
Ihr seid hier im pre-recorded Rabbit Hole. Ja, ich merke gerade, ich habe so ein bisschen das Gefühl anhand der Nachrichten, die hier bei mir so reinploppen, dass meine Freundin gerade im Nebenzimmer verhungert, jämmerlich. Das heißt, ich würde jetzt mal auch sagen, wir kommen jetzt hier mal an dieser Stelle wirklich zum Ende.
Das möchte ich nicht, dass du verhungerst. Diesmal geht die Promo nochmal raus. Also, folgt uns bitte weiter gerne auf Instagram, unter anderem @LaraLikör, @DCMarkHome und @WerAusschenkt. Viel, viel wichtiger, aktiviert die Glocke, gebt uns Sterne bei Spotify, denn dann werden wir auch noch ein bisschen weiter höher gerankt, denn ihr werdet es nicht glauben, ihr habt es gemerkt, das neue Jahr ist da und wir sind es auch noch, und damit das auch so bleibt, wird es genauso sein, dass es schön wäre, wenn ihr uns noch ein bisschen weiter supportet, und die finalen Worte gehen an meine wunderbare Lara Likör und ich sag schon mal ciao, bis nächste Woche.
Also ich bin richtig, richtig gespannt. Wahrscheinlich wissen wir es zu dem Zeitpunkt, wo die Folge dann rauskommt, schon jetzt gerade aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme, wissen wir es noch nicht. Letztes Jahr haben wir es geschafft, auf Platz 96 der größten Musikpodcasts bei Spotify zu klettern. Mal gucken, ob wir es 2023 auch geschafft haben. Irgendwie so ein, naja, das werden wir dann in den ganzen Jahresrückblicken sehen. Ob wir mal irgendwelche Chartplatzierungen zwischendrin hatten. Spotify verrät uns das immer erst zum Ende des Jahres. Ich bin ganz, ganz gespannt. Kommt gut durch die Woche. Wir hören uns am Donnerstag wieder bei eurem Lieblingspodcast. Und wie Marc schon gesagt hat, immer schön Sterne geben. Tschüssi!